Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag, den ich gerade gestern Abend noch fertiggestellt habe. Das ist also Premiere mit dem Titel Die zwei erstaunlichsten Farben der Weltgeschichte. Zu diesem Vortrag wurde ja mit folgenden Worten eingeladen. Die Entdeckung des blauen und des roten Purpur führte zu einer revolutionären Veränderung des Welthandels in der Antike. Farben, die teurer sind als Gold, sollten von da an die sozialen Unterschiede in der Gesellschaft augenfällig markieren. Gott wählte diese Farben jedoch für andere Zwecke. Sie sollten die Stiftshütte und den Tempel in Jerusalem schmücken und auf die Herrlichkeit des kommenden Messias hinweisen. Zudem sollten alle Israeliten an ihren Kleidern blauen Purpur tragen, ohne Klassenunterschiede. Das Geheimnis der Purpurherstellung ging in den vergangenen Jahrhunderten jedoch verloren, indem die einstigen Produzenten ihr Geheimnis mit ins Grab nahmen. Bis es in der Neuzeit auf verschlungenen und dramatischen Wegen wieder gelüftet wurde, rechtzeitig für die Vorbereitung des dritten Tempels. Der Stand in der Archäologie heute ist so, dass man aufgrund des gefundenen Materials zum Schluss kommt, dass diese zwei Farben, blauer und roter Purpur, wohl um etwa 1750 vor Christus im Mittelmeerraum entdeckt worden sind. Und zwar auf der Insel Kreta. Hier sieht man die ganz berühmte Purpurschnecke mit dem lateinischen Namen Hexaplex trunculus. Früher nannte man sie eher Murex trunculus. Ich gebe beide Namen an, weil man vielleicht auf dem Internet wieder nachschaut und dann sieht man einen anderen Namen und dabei ist es genau das Gleiche. Oder wenn man sich Bücher kauft zu dem Thema. Also das ist die berühmte, sagen wir, die berühmteste Purpurschnecke. Es gibt noch andere Arten, die alle miteinander eng verwandt sind. Die Hexaplex trunculus, das ist die Purpurschnecke, die man speziell benutzt hatte in der Antike für den blauen Purpur. Man kann aber beides herstellen, den roten und den blauen. Und zwar, wenn man die farblose Flüssigkeit, von denen man eben ein paar Tropfen aus einer Schnecke gewinnt, der Sonnenstrahlung aussetzt, dann gibt es blauen Purpur. Und ohne Sonnenstrahlung gibt es roten Purpur. Ein Kilogramm gefärbte Wolle braucht mehr als 20.000 Purpurschnecken. Es ist so, der Chemiker Paul Friedländer, der ja anfangs des 20. Jahrhunderts als erster Purpur aus der Purpurschnecke chemisch analysieren konnte, als Dibrom-Indigo, hat eine Zahl errechnet, dass etwa ein Gramm dieser Farbe 10.000 Purpurschnecken braucht. Aber die heutige fortgeschrittene Verarbeitung, die kommt eben auf etwas günstigere Zahlen. Aber es zeigt immerhin, das ist ganz extrem, welchen Aufwand man betreiben muss, um nur ein bisschen von dieser Farbe zu bekommen. Und darum wird auch klar, dass eben im Altertum ein Gramm dieser Purpurfarbe ein Mehrfaches an Gold kostete. Ein Vielfaches. Je nach Zeit, gerade in der Römerzeit, war das sehr, sehr hoch über dem Goldpreis. Nun, diese Entdeckung hatte Folgen für die Mittelmeerwelt. Tyros stieg ja zur Weltmacht Nummer 1 im Zusammenhang mit Ökonomie, mit Wirtschaft auf im ersten Jahrtausend vor Christus. Und so konnte Tyros und auch die Nachbarstadt, also Nachbarstadt, die Stadt weiter im Norden, Sidon, sich zu den Zentren der Produktion von Purpur und auch für den Handel entwickeln. Die Kanaaniter im Libanon nannte man im Altertum Phönizier. Nun, das heißt nichts anderes als Purpurleute. Und sie wurden steinreich, unvorstellbar reich, eben gerade über den Purpurhandel, den sie natürlich noch verknüpften mit allen möglichen anderen Erzeugnissen und Rohstoffen. Das wird ja so eindrücklich beschrieben in Hesekiel 26, 27 und 28. Tyros im ersten Jahrtausend, der große Weltumschlagsplatz für Wirtschaft. Nicht nur im Mittelmeerraum, sondern weit darüber hinaus. Das wird alles so eindrücklich beschrieben in diesen Kapiteln in Hesekiel. Die Karte hier zeigt an, wie im Libanon, also gerade anschließend an die Nordgrenze Israels, in Tyros und Sidon eben der blaue und rote Purpur in großen Mengen industriell hergestellt wurde in der Antike. Und weil die Farbe so teuer war, konnten sich das nur die ganz, ganz Reichen leisten. Und so haben eben diese Kleider in blauem und rotem Purpur ganz klar den Klassenunterschied zwischen den ganz Reichen und Mächtigen und den armen Leuten der Masse markiert. Hier sieht man übrigens ein phönizisches Handelsschiff, so dargestellt auf einem Sarkophag aus der Antike. Die Phönizier haben den ganzen Handel auf dem Mittelmeer und eben weit darüber hinaus beherrscht und waren auch die Spitzenleute in Sachen Schifffahrt. Hier sieht man eine der zahlreichen Tell el Amarna-Tafeln, die man durch archäologische Grabungen entdeckt hatte. Und zwar sind das akkadisch, also babylonisch geschriebene Keilschrifttafeln, die Korrespondenz darstellen zwischen dem Mittleren Osten, Kanaan und auch darüber hinaus mit der Großmacht Ägypten. Das war in der Zeit von Echnaton, also 14. Jahrhundert vor Christus. Auf einer solchen Tafel hat man den Ausdruck gefunden, Subattu Shatakilti, das heißt ein Kleid aus Techelet. Takilti ist auf Babylonisch dasselbe wie Hebräisch, Techelet, blauer Purpur. Auf dieser Tafel wird gesagt, dass Dusratta, der König von Mitanni, ein solches Kleid als Mitgift an einen ägyptischen Prinzen sandte, der im Begriff stand, seine Tochter zu heiraten. Also das zeigt, was ein solches Kleid eben an Wert ausmachte. Nun, wie gesagt, der heutige Stand der Forschung, blauer und roter Purpur wurde auf Kreta entdeckt, um etwa 1750 vor Christus. Das ist natürlich interessant, weil der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten nach strenger biblischer Chronologie, nicht, wie die Liberalen sagen, um 1230 vor Christus stattgefunden hat, auch nicht, wie viele Evangelikale sagen, um 1445 vor Christus, sondern bereits um 1606 vor Christus. Das ist aus dem Grund wichtig, weil die Israeliten mussten ja gleich nach dem Auszug aus Ägypten die Stiftshütte bauen. Auf Gottes Anweisung hin. Und da spielte ja blauer und roter Purpur eine wichtige Rolle. Aber wenn es damals noch keinen blauen und roten Purpur gegeben hätte, dann hätten wir ein historisches Problem mit der Frühdatierung des Exodus. Aber das haben wir nicht. Zur rechten Zeit wurde das entdeckt und dann kam der Auszug aus Ägypten und dort am Fuß des Horeb in der Sinai-Wüste hat Gott Anweisung gegeben für den Bau eines transportablen Tempels der Stiftshütte. Hier die 14 Bestandteile des Hebopfers, das die Israeliten freiwillig dem Herrn geben konnten als Rohstoff, Hebopfer für den Bau der Stiftshütte. 2. Mose 25, Vers 2. Rede zu den Kindern Israel, dass sie mir ein Hebopfer bringen. Von einem jeden, der willigen Herzens ist, sollt ihr mein Hebopfer nehmen. Das wird genannt Truma, Hebopfer, weil man es quasi symbolisch in die Höhe hob, um es Gott zu schenken. Man verzichtete persönlich darauf, um es Gott zu geben. Vers 3. Und dies ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt. Gold und Silber und Kupfererz. Und blauer Purpur, auf Hebräisch steht hier Dechelet. Und roter Purpur, auf Hebräisch steht Argaman. Man sieht, im Hebräischen also sind das zwei ganz verschiedene Wörter. Auf Deutsch hat man einfach das Gefühl, es ist einfach Purpur und ein bisschen blau und das andere ein bisschen rot. Aber es sind wirklich zwei ganz verschiedene Namen im Grundtext. Der Chelet, blauer Purpur, Argaman, roter Purpur und Karmesin und Byssus. Byssus bedeutet weiße Leinen. Und Ziegenhaar und rot gefärbte Witterfelle und Seekuhfelle. Die Seekuh findet man ja im Roten Meer. Und denen gab es genug um die Sinai-Halbinsel herum. Seekuhfelle und Akazienholz. Öl zum Licht. Gewürze zum Salböl und zum wohlriechenden Räucherwerk. Onyxsteine und Steine zum Einsetzen für das Ephod und für das Brustschild. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. Das war Gottes Wunsch, inmitten der Menschen zu wohnen, inmitten eines Volkes, das er befreit, erlöst hat, um mit Menschen Gemeinschaft zu haben. Aber diese Gemeinschaft ist eben, wie die Stiftshütte zeigt, nur möglich aufgrund des stellvertretenden Opfers. Und darum spielt eben im Zusammenhang mit der Stiftshütte, wie man hier im Bild sieht, der Altar mit den Opfern eine ganz zentrale Rolle. Der Mensch braucht Vergebung der Schuld durch einen Stellvertreter, der anstelle des Sünders stirbt, sodass Gott vergeben kann. Und nun, um diesen Gottesdienst zu ermöglichen, waren all diese 14 Bestandteile notwendig und zwei wichtige davon waren also blauer und roter Purpur. Und was wir hier sehen, Purpur wird hier nicht eingesetzt, um so richtig zu markieren, diese Klasse setzt sich ab von den anderen. Nicht wahr? Die Bibel ist nicht gegen Unterschiede, soziale Unterschiede. Die werden einfach so stehen gelassen, beziehungsweise auch respektiert. Aber es geht nicht darum, dass man eben sich absetzt voneinander. Und der Purpur wird also benutzt hier zur Ehre Gottes, nicht zur Ehre der Menschen. Hier sieht man ein Beispiel für roten Purpur, Argaman, mit der Strukturformel. Es handelt sich um Dibromindigo. Und damit man auch gleich den Gegensatz sieht, hier haben wir links blauen Purpur, der Chelet, und daneben roten Purpur, Argaman. Allerdings ist zu sagen, die Farbtöne können ziemlich stark variieren bei der Produktion. Ich muss also sagen, das ist jetzt ein Beispiel, wenn man aber irgendwo für Purpur einen tieferen und dunkleren Ton findet, dann ist da nichts falsch. Es gibt einfach eine rechte Variation. Nun haben wir aber noch von zwei weiteren Farben gelesen im Hebopfer, nämlich Byssus, das ist weiße Leinen, und wir haben auch von Karmesin gelesen. Das ist eine leuchtende rote Farbe, die man herstellt aus Kermes, aus den Würmern der Kermes-Schildlaus. Hier sieht man sie links auf einem Lindenblütenblatt. Und wenn man die also zerdrückt, aber eben da braucht es enorme Mengen, dann kann man diese wunderbare Farbe, ein helles, leuchtendes Rot, das sehr stark an das arterielle, also mit Sauerstoff angereicherte Blut erinnert. Auch das war eine ganz teure Farbe im Altertum und darum auch sehr beliebt für die Kleidung der Reichen. Auch dazu könnte man viele Bibelstellen dazu anführen, die über Karmesin bzw. Scharlach, wie das auch übersetzt, sprechen. Der hebräische Name für Scharlach ist Tolaat Shani. Aber Tolaat heißt Wurm und Shani Scharlach. Also die Farbe heißt eigentlich Scharlachwurm, weil man es eben aus diesen Würmern herstellt, von der Kermes-Schildlaus. Die vierte Farbe, wie gesagt, weißes Leinen, hebräisch Shesh, in der alten Elberfelder wird das übersetzt mit Byssus. Das ist eben einfach diese Naturfarbe, die sich ergibt durch den Rohstoff Flachs. Hier sieht man ein Bild aus der Flachsernte in Belgien. Durch einen nicht so ganz einfachen industriellen Prozess kann man eben aus Flachs diesen Rohstoff gewinnen, aus dem man eben Kleider und Schnüre und so weiter herstellen kann. Also wir haben insgesamt vier Farben in der Stiftshütte, aber zwei waren eben ganz außergewöhnlich teure Farben. Man sieht hier den Eingangsvorhang zur Stiftshütte in den Vorhof. Der sollte eine Breite haben von 20 Ellen. Das ist also mehr als 10 Meter breit. Und es war vorgeschrieben, diese vier Farben, roter und blauer Purpur, dann das hellleuchtende Karmesin und weißes Leinen, Byssus. Diese Tür wies eben hin auf den Messias, auf den kommenden Erlöser. Das war der einzige Zugang in die Gegenwart Gottes. Gott wollte ja in der Stiftshütte inmitten seines Volkes wohnen, im Allerheiligsten, da hinten, im hinteren Teil des eigentlichen Zeltes. Das war der einzige Zugang. Und so gibt es eben nur einen Weg zu Gott. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und somit wird klar, auf ihn weist diese Tür hin. Und der Herr Jesus sagt ja auch in Johannes 10, Vers 7 und 9, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Und tatsächlich, wenn der schuldige Israelit, der Gottes Gebote, die Israel am Sinai bekommen haben, gebrochen hatte, Vergebung haben wollte, musste er da hineingehen, durch den Vorhang hindurch und da zum Altar kommen. Er musste ein unschuldiges, stellvertretendes Opfer mitnehmen, zum Beispiel ein Lamm oder eine Ziege zum Beispiel, musste seine Hände auf den Kopf aufstützen, seine Schuld bekennen, namentlich, und es bereuen, und dann wurde das Tier anstelle des Sünders geschlachtet. Und so bekam der Sünder Vergebung. Aber eben der Weg ist hier durch den Vorhang. Und man sieht in das eigentliche Tempelhaus, da führt wieder ein Vorhang hinein. Und der war auch gemacht mit den gleichen Farben. der Eingang ins Heilige. Und dann wieder ein Vorhang mit diesen gleichen vier Farben, der führte ins Allerheiligste, in die unmittelbare Gegenwart Gottes hinein. Und wir wissen ja, dass bei der Kreuzigung im Moment des Todes des Herrn Jesus der Vorhang, der entsprechende Vorhang im Tempel, der Scheidevorhang, zerrissen wurde von oben nach unten. Um zu zeigen, jetzt mit dem Tod des Messias ist der Weg in die unmittelbare Gegenwart Gottes offen. Und so weisen also alle diese drei Vorhänge auf Jesus Christus hin, entsprechend dem Wort in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht wahr? Der erste Vorhang mit diesen Farben führt als Weg zum Altar mit dem Opfer, dem Ort der Vergebung. Und dann der zweite Vorhang führt ins Heilige hinein, wo der siebenarmige Leuchter Licht gab. Sonst war es ein dunkler Raum. Das ist das Licht von Gott und das spricht von der Wahrheit. Und dann der Scheidevorhang führt in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Eigentlich bedeutete das den sicheren Tod, wenn ein Mensch einfach so ins Allerheiligste hineinging. Aber mit dem, dass Gott den Scheidevorhang geöffnet hat aufgrund des Todes des Herrn Jesus, ist eben der Zugang zu Gott im Leben möglich. Ohne Tod. Und so entspricht das, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nun, die Farbe Karmesin erinnert an das arterielle Blut. Und so weist diese Farbe ganz besonders darauf hin, dass der Messias kommen sollte, um sein Blut zu geben, zur Erlösung, um die Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Das weist besonders hin, diese Farbe, auf das Matthäusevangelium. Im Matthäusevangelium wird der Messias, der König Israels, und dann auch für alle Völker vorgestellt. Und in Matthäus 27, Vers 28, da verhöhnten die römischen Soldaten den Herrn Jesus als König, als Messias Israels. Und sie zogen ihm zum Spott einen römischen Soldatenmantel an. Und diese Mäntel waren rot. Und das Matthäusevangelium sagte, sie zogen ihm einen karmesinfarbenen Mantel an. Und so weist eben die Karmesinfarbe ganz speziell eben hin auf den Messias Israels. Aber schauen wir, im Markus-Evangelium, dort wird ja der Herr Jesus nicht als König, sondern als Knecht des Herrn dargestellt, der sich selber erniedrigt bis zum Letzten, bis zum Tod am Kreuz, aber nachher wird er erhöht zur Rechten Gottes. Das kommt nur im Markus-Evangelium vor, dass am Schluss gesagt wird, dass der Herr Jesus sich nach seiner Auferstehung auf den Thron Gottes im Himmel gesetzt hat. Der Knecht, der sich selbst erniedrigt hat, wird erhöht zum höchsten Herrscher. Und darum ist der rote Purpur, der ja auch wie Karmesin ein Königskleid ausmachte mit seiner Farbe, ist hier das Kleid des Herrschers im Markus-Evangelium. Denn in Markus 15, Vers 27 wird dieser rote Soldatenmantel Purpur genannt. Das war so ein Farbton, den man interpretieren konnte als Karmesinfarben oder eben Purpurfarben. Aber ausgerechnet das Markus-Evangelium sagt, dieser Soldatenmantel war eben roter Purpur. Und so weist diese Farbe speziell eben hin auf den Knecht des Herrn, der zum Thron, zum höchsten Thron erhoben wird. Das weiße Leinen, die Farbe weiß, spricht von Reinheit, Gerechtigkeit. Schesch weist also besonders hin auf den vollkommenen Menschen, wie er im Lukas-Evangelium vorgestellt wird. Der Arzt Lukas schreibt auch am ausführlichsten über die Geburt des Herrn Jesus, um zu zeigen, er war ein wirklicher Mensch, aber vollkommen ohne Sünde. Und nur im Lukas-Evangelium lesen wir, nämlich in Kapitel 23, 11, wie bei einer der Verhörszenen der König Herodes Antipas in Jerusalem den Herrn Jesus verspottete, indem er ihm ein weißes, glänzendes Gewand anzog. Und das war eine sogenannte Toga Candida. Ich war, die Römer hatten verschiedene Kleider für die Vornehmen. Und eine war die Toga Candida, die weiße Toga. Das war speziell für solche, die sich bewarben für ein höheres Amt. Darum, von da kommt unser Wort Kandidat. Der Kandidat ist der weiß gekleidete, der sich für etwas bewirbt. Und dieser König Herodes Antipas wollte damit den Herrn verspotten: Ach, seht ihr, das ist so ein Kandidat auf das Amt des Messias und des Königs von Israel. Nun, das ist nur im Lukas-Evangelium zu finden. Und weiter, der blaue Purpur, der Chelet, weist eben hin auf den Herrn Jesus als den Sohn Gottes, beziehungsweise Gott selbst ist er. Und im Johannesevangelium wird von Anfang an betont die Gottheit des Herrn Jesus. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und in Johannes 3, Vers 13, diesen Ausspruch findet man nur im Johannesevangelium, wird so deutlich, wie der Herr Jesus eben vom Himmel her ist. Und darum dieses blaue, der Chelet weist hin auf den vom Himmel gekommenen. Ich lese Johannes 3, Vers 13. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Vers 27 im gleichen Kapitel. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann gar nichts empfangen, wenn es ihm nicht aus dem Himmel gegeben ist. Und er zeigt dann im Weiteren, dass der Herr Jesus eben der ist, der vom Himmel ist. Vers 31, der von oben kommt, ist über allen. Und Vers 31 am Schluss, der vom Himmel kommt, ist über allen. Und so könnte man weiterfahren. In Johannes 6, Vers 31 sagt der Herr Jesus, Vers 32, da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Vers 33, denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und jetzt kann man weiterlesen. Ständig kommt dieser Ausdruck vor, dass der Herr Jesus aus dem Himmel ist. Das ist der Chelet, der Herr Jesus nach dem Johannesevangelium. Der Hohepriester als oberster Opfer Israels hatte ja eine ganz herrliche Kleidung, beschrieben in 2. Mose 28. Man hat ja diese Kleider jetzt wieder hergestellt für den dritten Tempel. Und die Kleidung allein, ohne die Edelsteine, die da auf dem Brustschild angebracht sind, kosteten etwa $500,000. Und dann kommen die Edelsteine dazu. Eine der 12 Edelsteine auf dem Brustschild wurde mit $1 Million bezahlt. Also unglaubliche Kleider. Und man sieht, da war ein Kleid, es sind mehrere Kleider übereinander, aber ein Kleid, das vorgeschrieben war, das war aus Dechelet, aus blauem Purpur. Und der Hohepriester wies eben hin auf den Messias, der einmal kommen sollte, um nicht wie der Hohepriester ein Tier zu opfern, sondern sich selbst zu opfern, um das Problem der Sünde ein für allemal zu lösen. Und da weist eben diese blaue Farbe darauf hin, der Erlöser kommt nicht von der Erde, sondern er muss von oben kommen. Der Mensch kann sich nicht selber zu Gott hinaufarbeiten. Und weil wir das eben nicht konnten, wie Römer 3, Vers 23 sagt, da ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Weil wir nicht hinaufkommen konnten, kam Gott mit seiner Rettung von oben. Hier noch eine Gesamtansicht der Kleider des Hohen Priesters. Nun kommen wir zu den Quasten des Volkes Gottes, die aus Tehelet sein sollten. In 4. Mose 15, Vers 38, musste Mose Folgendes aufschreiben während der Wüstenwanderung. Rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dass sie sich eine Quaste an den Zipfeln ihrer Oberkleider machen. Bei ihren Geschlechtern, beziehungsweise bei ihren künftigen Generationen. Also von Generation zu Generation soll das beachtet werden. Und dass sie an die Quaste des Zipfels eine Schnur von blauem Purpur setzen. Und es soll euch zu einer Quaste sein, dass ihr, wenn ihr sie anseht, aller Gebote des Herrn gedenkt und sie tut, und dass ihr nicht umherspäht, eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhuret. Damit ihr aller meiner Gebote gedenkt und sie tut, und heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Alle Israeliten sollten eine Quaste an den Kleidern tragen. Das Wort Quaste im Deutschen bedeutet ein Bündel von Fäden. Also ein Fadenbündel. Und dieses Fadenbündel sollte kombiniert sein mit einer Schnur von blauem Purpur. Sehen wir das, was das Zeichen war für die Reichen, das sollte jeder Israelit tragen. Denn Gott macht nicht den Unterschied, das sind die Führer und das ist das dumme Volk. Wie viele Menschen denken. Nicht wahr? In Johannes 7 finden wir den Ausdruck, wie einer aus dem Sanhedrin sagt, das Volk, das das Gesetz nicht kennt, sei verflucht. Das ist genau dieses Denken. Nein, Gott adelt jeden Einzelnen aus dem Volk, weil jeder Israelit, der zum irdischen Volk Gottes gehörte, gewissermaßen zu einem Volk, das ein Königtum war, ein Volk von Königen und Priestern in den Augen Gottes. Also, darum sollten sie diese Quaste tragen. Diese Quaste wird heute im Judentum getragen bei den Männern an ihren Anzügen, ja, an den Hosen werden die angemacht, so in der Art. Ja, dann sieht man da noch ein bisschen Quaste runterfallen, das ist typisch orthodox. Und beim Gebetsmantel, das wird also so benutzt wie ein Oberkleid, sieht man über den Kopf beim Beten. Und da sieht man jetzt an den Ecken die Quaste. Aber man sieht, die ist nur weiß, kein Blau dran. Ich werde noch erklären, warum. Warum fehlt hier der blaue Faden? Aber hier habe ich eine Quaste, die ist jetzt wirklich korrekt. Sieht man da, das ist ein blauer Purpur. Und gemischt natürlich mit der weißen Farbe, des Leinenkleids, ja? Also weiß und blau zusammen, das bildet die Quaste nach Vorschrift. Und hier wird erklärt, warum. Nun, die Farbe des blauen Purpur erinnert an den Himmel, an die Farbe des Himmels. Und Gott sagt, sie sollen diese Quasten tragen, damit sie an die Gebote des Herrn denken, um die umzusetzen. Das sollte sie also immer wieder daran erinnern, die Bibel ist nicht ein menschliches Buch mit menschlichen Zeugnissen über Gott und Erfahrungen, sondern die Bibel ist ein Buch, das kommt von Gott und ist ganz Gottes Wort. Und dieses Buch hat also himmlischen Ursprung, denn es kommt von Gott, dem Gott des Himmels, und es lehrt uns, wie wir gottgemäß leben sollen, gerecht leben sollen. Und darum haben wir hier auf den Quasten die weißen Fäden und die blauen. Und genau das haben wir ja im Text gelesen. Auf dass ihr, wenn ihr sie anseht, aller Gebote des Herrn gedenkt und sie tut. Gedenken heißt, dass wir denken, das ist Gottes Wort, das ist nicht menschliches Wort. Wir können diese Gebote nicht einfach irgendwie nach unserem Sinn und Geschmack abändern. Aber wir sollen sie auch umsetzen, nicht nur einfach bezeugen. Ja, natürlich, die ganze Bibel ist Gottes Wort. Das reicht nicht. Das reicht nicht, wenn wir es nicht auch umsetzen und sie tut und dass ihr nicht umherspäht eurem Herzen und euren Augen nach, denen ihr nachhuret. Also, dass man sich durch nichts und niemanden von dem Herrn wegbringen lässt. Und nochmals wird gesagt, Vers 40, damit ihr alle meine Gebote gedenkt und sie tut und heilig seid eurem Gott. Und dann stellt sich Gott nochmals vor als der Gott, der Israel erlöst hatte. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Nun, Sie sollten daran denken, die Bibel ist Gottes Wort, nicht sie enthält Gottes Wort. Sie ist Gottes Wort, wie das in 2. Timotheus 3, Vers 16 gesagt wird. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Nicht Teile davon. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und der Ausdruck von Gott eingegeben heißt auf Griechisch Theopneustos, von Gott gehaucht. Und nicht wahr, wenn ich jetzt spreche, dann ist das nur möglich, weil ich Luft einatme von hier unten. Ja, wenn man unten einatmet, kriegt man übrigens die doppelte Luftmenge rein. Das ist wichtig bei Vorträgen, aber auch beim Singen. So, unglaublich, man singt ganz neu, wenn man richtig atmet. Und dann geht diese Luft eben strömt durch den Halskanal, bei den Stimmbändern durch, in den Mund, zwischen Zähnen, Zunge, Lippen, hinaus, und so kann man kommunizieren. Aber ohne diesen Hauch wäre Kommunikation gar nicht möglich. Wäre einfach alles still. Und wenn es hier heißt, alle Schrift ist von Gott gehaucht, dann heißt das, die Heilige Schrift ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Hier spricht Gott direkt. Und dieser Vers sagt übrigens nicht, die Bibelschreiber waren inspiriert. Das ist auch richtig. Das steht in 2. Petrus 1, Vers 21 so. Aber dann könnte immer noch jemand sagen, ja, aber vielleicht haben diese Bibelschreiber, nebst dem, was sie von Gott bekommen haben, durch Inspiration, auch noch ihre eigenen Gedanken hineingebracht. Aber 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, alle Schrift ist von Gott gehaucht. Das heißt, das Endergebnis, das, was aufgeschrieben wurde auf Hebräisch, Griechisch und Aramäisch, das ist Gottes direkte Rede an uns Menschen. Und daran erinnern diese Quasten die Zizit, wie sie auf Hebräisch heißen. Nun, der Herr Jesus wurde ja geboren unter Gesetz, sagt uns Galater 4. Das Gesetz vom Sinai kam ja erst zum Ende mit seinem Tod am Kreuz. Römer 10, Vers 4. Christus ist des Gesetzes Ende. Und es ist auch wichtig, das Gesetz vom Sinai hat Gott nur Israel gegeben, nicht allen Völkern. Und es war Gottes Erziehung seines irdischen Volkes, bis der Messias käme. Aber darum sehen wir in den Evangelien, der Jesus hat sich voll unter den Bund vom Sinai gestellt und alle Gebote in seinem Leben erfüllt. Das Gesetz in seinem Leben vollkommen dargestellt. Und dazu gehörte eben auch, dass der Herr Jesus diese Quasten an seinen Kleidern trug. In den Evangelien werden sie wiederholt erwähnt. Zum Beispiel Markus 6, Vers 56. Und wo irgend ihr eintrat in die Dörfer oder Städte oder aufs Land, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Kleides anrühren dürften. Und so viele irgend ihn anrührten, wurden geheilt. Nun, was bedeutet das? Das hat nichts zu tun mit Aberglaube, sondern die Quaste berühren, damit drückten sie aus, dieser Mensch entspricht vollkommen der Gerechtigkeit Gottes. Er hat die Tora vollständig erfüllt in seinem Leben. Und letztlich weist eben die blaue Farbe hin, dass er aus dem Himmel gekommen ist, der Sohn Gottes ist. Ich komme nochmals auf die Stiftshütte zurück. Die unterste der vier Decken, die die Stiftshütte, das Heiligtum, bedeckt hatten, das war die herrlichste. Das war die Cherubim-Decke. Und die besteht genau wieder aus diesen vier Farben. Roter und blauer Purpur, Karmesin und weißes Leinen. Nun, alle diese Decken weisen nicht nur auf Jesus Christus hin, sondern auch auf die Gemeinde, die ja nach der Erklärung des Neuen Testaments Gottes Tempel ist heute. 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Und so sprechen diese Farben da von der Gemeinde, von allen denen, die an den Messias Jesus glauben als ihren Erlöser. Und der Herr Jesus wird ja genannt, der Himmlische, in 1. Korinther 15. Aber die Erlösten der Gemeinde werden genannt, die Himmlischen. Das ist ein Titel, der uns gegeben wird in 1. Korinther 15, Vers 48. Wie der von Staub ist, so sind auch die, welche von Staub sind. Und wie der Himmlische, so auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, das ist Adam, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also der Herr Jesus wird genannt der Himmlische und die Gemeinde, die Gläubigen werden genannt die Himmlischen. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich denken an das Wort in Philipper 3, Vers 20, wo der Apostel Paulus den Philippern, die in einer steuerbefreiten Stadt lebten, Philippi, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und natürlich spricht auch der rote Purpur von der Gemeinde, denn die Gemeinde wird genannt Könige. Sie seien zu einem Königtum gemacht, Offenbarung 1, Vers 5. Und sie seien Könige und werden mit Christus einmal in der Zukunft im tausendjährigen Reich über die Welt herrschen. Und Karmesin spricht auch von uns. Es ist diese Farbe des Blutes und spricht eben von der Hingabe und Treue dem Herrn gegenüber bis zum Letzten. Das, was viele unserer Geschwister in arabischen und kommunistischen Ländern erfahren haben in der Vergangenheit und heute noch erfahren. Und es sind ja Zehntausende zum Beispiel in den Konzentrationslagern, Zehntausende von Gläubigen in Konzentrationslagern in Nordkorea eingesperrt und werden misshandelt bis zum Tod. Die könnten uns erklären, was das bedeutet, Scharlach, Karmesin. Und dann schließlich eben das weiße Leinen spricht davon, dass so wie der Herr Jesus gewandelt hat, sagt 1. Johannes 2, so sollen auch die Gläubigen eben in seinen Fußstapfen ihm nachfolgen und das Wort Gottes, die Gebote Gottes, wie der Herr Jesus sie uns im Neuen Testament gegeben hat, umsetzen zu seiner Ehre. Hier nochmals eine Ansicht, Teilansicht dieser Cherubim-Decke. Und was zu sagen ist, das vierte Buch Mose erklärt uns, wenn die Stiftshütte abgebrochen wurde, um auf der Wüstenwanderung an eine andere Station zu gehen, um wieder aufgestellt zu werden, die Bundeslade durfte nie jemand sehen. Die wurde gedeckt mit einem Tuch aus blauem Purpur. Und die Bundeslade weist ja in ganz besonderer Weise hin auf den Herrn Jesus. Das war der Ort der Versöhnung mit Gott, wo der hohe Priester am Yom Kippur das Blut des Opfers sprengte auf den Deckel, um so den Zugang zu Gott zu öffnen. Und tatsächlich in Römer 3 wird der Herr Jesus ausdrücklich im Text genannt, dass Gott ihn dargestellt hat als einen Sühnedeckel, Hilasterion auf Griechisch. Da wird also direkt in Römer 3 Vers 23 und folgende wird die Bundeslade bzw. der Sühnedeckel der Bundeslade auf den Herrn Jesus bezogen. Die Bundeslade selber bestand aus Holz, Akazienholz, überzogen mit reinem Gold. Holz spricht von seiner Menschheit. Er ist der Spross aus dem Stumpf Isais. Als Mensch kam er aus dieser Abstammungslinie von Isai, David und so weiter. Aber Gold, und zwar das reine Gold, spricht von der Herrlichkeit Gottes. Der älteste Freund von Hiob hieß Eliphas, Hiob 4, Vers 1. Und Eliphas heißt, mein Gott ist fein Gold. Also die Bundeslade spricht von dem Herrn Jesus, der Gott und Mensch in einer Person ist. Und die Bundeslade wurde eben gedeckt mit einem Chelet-Tuch, das auf seinen ewigen himmlischen Ursprung hinweist. Hier sieht man nochmals diese Farben, Scharlach und Purpur. Das ist in der römischen Kirche, ist der Scharlach, die helle Farbe, speziell die Kleidung der Kardinäle und der rote Purpur der Bischöfe. In Offenbarung 17, Vers 4 werden genau diese Farbe in Verbindung mit Babylon, die diese Frau auf den sieben Hügeln von Rom sitzend dargestellt wird. Aber das Interessante ist, dort wird Scharlach erwähnt, roter Purpur, aber kein Chelet, kein blauer Purpur. Und das ist genau das Problem in der Kirchengeschichte. Ich war, die ersten Christen wussten, Israel ist das irdische Volk Gottes. Und jetzt die Gemeinde ab Apostelgeschichte 2, das ist das himmlische Volk Gottes. Und unser Bürgertum ist in den Himmeln. Und wir erwarten den Herrn Jesus vom Himmel her. Und die Versuchung war von Anfang an da, dass Christen die Welt regieren wollten. Und darum sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, ihr habt geherrscht ohne uns Apostel. Aber es ist auch noch nicht die Zeit des Herrschens. Das ist erst für die Zukunft. Jetzt sind wir einfach ein Volk von Fremdlingen. Aber im 4. Jahrhundert nach Christus, als all die Christenverfolgung vorbei war, gab es eine große Versuchung für die Christen. Plötzlich waren die Wege in die hohen Ämter im Römischen Reich speziell für Christen offen. Jetzt waren sie nicht mehr die Verfolgten, sondern sie wurden die Beherrscher und schließlich wurden sie auch zu den Verfolgern. Und da hat eine sehr einschneidende Änderung begonnen. Augustinus, der ja so vieles Gute geschrieben hat, er hat gesagt, dass eigentlich jetzt Christus durch die Kirche regiert. Gewissermaßen hat jetzt das tausendjährige Reich begonnen. Und wir haben die Aufgabe, diese Welt zu beherrschen und zu regieren. Und das hat man dann auch umgesetzt, indem eben die Kirche von Rom Kaiser ein- und abgesetzt hatte, Europa eben beherrscht hatte. Aber man hat vollkommen vergessen, dass die Gemeinde eine himmlische Berufung hat und nicht die Aufgabe hat, heute die Welt zu beherrschen, sondern ein Zeugnis zu sein. Und genau diese Farbe, der blaue Purpur, fehlt. Das ist doch interessant. Und heute sehen wir eine Bewegung in den evangelikalen Kirchen, die geht genau wieder darauf hin. Man sagt, wir müssen das Reich Gottes jetzt hier auf der Erde errichten. Wir müssen Mission umgestalten in ein Mittel, um die Welt zu verändern und zu verbessern. Und das ist genau wieder dasselbe. Man will hier regieren und herrschen, anstatt sich bewusst zu sein, der Herr Jesus kommt bald. Wir sind ein himmlisches Volk und wir sind Fremdlinge auf dieser Erde und haben keinen Herrschaftsauftrag heute. Das wird anders sein in der Zukunft, aber es ist die falsche Zeit, wenn man heute regieren und die Welt verändern will. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause. Wir haben bereits gesehen, wie diese Farben, blauer und roter Purpur, wie die Weltgeschichte sehr deutlich veränderten, markierten, in wirtschaftlicher Hinsicht, aber auch politisch. Und in diesem Zusammenhang ist besonders zu erwähnen, dass Kaiser Augustus und auch schon sein Stiefvater oder beziehungsweise sein Adoptionsvater Julius Caesar den Gebrauch von Purpur für sich und allerhöchste Regierungsleute einschränkten. Also in der Zeit des Herrn Jesus gab es im Römischen Reich dieses Verbot, normale Leute dürfen keinen Purpur tragen. Nun, das brachte natürlich ein Spannungsfeld für das jüdische Volk, denn jeder Mann im jüdischen Volk sollte die Tzitzit, Mehrzahl die Tzitzit, tragen an seinen Kleidern mit blauem Purpur. Aber das war gar nicht im Sinn der Herrschenden. Und man muss ja bedenken, zur Zeit des Herrn Jesus war das Land Israel unter römischer Herrschaft. Ab dem Jahr 63 vor Christus wurde Israel von den Römern erobert, damals unter Pompeius. Nun, das war nicht nur in der Zeit von Kaiser Augustus, beziehungsweise davor Julius Caesar so, sondern solche Verbote haben sich dann weiter fortgesetzt im Römischen Reich, auch in den weiteren Jahrhunderten. Und über das Römische Reich hinaus auch im Byzantinischen Reich bis ins Mittelalter. Nebenbei gesagt, wenn ich sage im Byzantinischen Reich, so ist das einfach das Römische Reich ab dem 4. Jahrhundert, als die Christianisierung kam unter Kaiser Konstantin, von der wir jetzt gerade gesprochen haben. Da spricht man in der Geschichte vom Byzantinischen Reich. Aber die Römer damals wussten nicht, dass sie jetzt plötzlich Byzantiner sind. Das ist eine Beschreibung aus der Geschichtswissenschaft. Ja, aber das ging also weiter über das Byzantinische Reich bis ins Mittelalter. Und die Israeliten mussten da aber Gott mehr gehorchen als den Menschen. Denn eben diese Quasten waren vorgeschrieben für das Volk Gottes. Und der Herr Jesus trug ja auch diese Quasten. Hier sieht man auf der Karte den Bereich der Purpurproduktion. Und zwar eben nicht nur in Tyrus und Sidon im Libanon, sondern eben auch in Israel. Die Israeliten hatten natürlich auch begonnen, in alttestamentlicher Zeit Purpur zu produzieren für ihren eigenen Gebrauch. Eben, alle Leute mussten ja die Purpur, die Zit, tragen. Und so hat man auch tatsächlich Produktionsstätten gefunden aus dem alten Israel, ab dem Gebiet von Haifa und nördlich hinauf. Und dann die Fortsetzung eben im Libanon, das war dann die Purpurproduktion der Kanaaniter, der Phönizier. Diese Produktion wurde also weitergeführt in Israel, professionell, industriell, aber mit dem 7. Jahrhundert nach Christus kam eine grundsätzliche Wende. Mohammed starb 632. Und nach seinem Tod gingen seine Nachfolger, gingen die Muslime, aus der saudischen Halbinsel hinaus nach Norden und begannen ein Land nach dem anderen zu erobern und eine schreckliche Verwüstungsspur über den ganzen Nahen Osten zu bringen. Und schließlich auch über ganz Nordafrika. Alles wurde islamisiert und durch die Islamisierung wurde sehr viel Kultur zerstört. Und mit dem 7. Jahrhundert finden wir auch eine Zerstörung der Purpurproduktion in Israel. In dieser Zeit war das auch im Römischen Reich nur noch praktiziert, natürlich im Osten, im Ostreich. Und es nahm immer mehr ab, war nur noch beschränkt auf den Kaiser. Zumindest im Wesentlichen. Und im Midrash Tanchuma, das ist ein ganz berühmter rabbinischer Kommentar aus dem Mittelalter, datiert etwa auf 750 nach Christus, dort steht folgender Satz: Und nun haben wir kein Techelet mehr, nur noch Weiß. Und durch den Untergang dieser Produktion ging auch das Wissen, wie man Techelet herstellt, verloren im Judentum. Und seither trägt man im Judentum nur noch die weißen Quasten, wie ich sie da am Gebetsmantel gezeigt habe. Man konnte diese Mitzwa, dieses Gebot, nicht mehr erfüllen. Wie gesagt, im Oströmischen Reich oder Byzantinischen Reich, da wurde diese Kenntnis noch etwas weiter gepflegt, während sie schon im Westen verloren ging. Aber mit dem Fall Konstantinopels 1453, als die Türken Konstantinopel stürmten und dem Reich ein Ende setzten, ging das Wissen um die Purpurproduktion unter. Allgemein. Und jetzt ein paar Worte zur Wiederentdeckung. Schon bald nach dem Untergang von Byzanz haben sich Gelehrte um die Frage von Purpur gekümmert. Da ist zu erwähnen Guillaume Rondelet um 1566. Er sagt Purpura. Das findet man ja bei Plinius dem Älteren, einem alten römischen Schriftsteller, beschrieben, wie man diese Farbe hergestellt hat. Und er sagt, was Plinius da meint mit Purpura, das muss Murex brandaris sein. Also nicht Murex trunculus, das, was man speziell für blauen Purpur verwendet hatte, sondern eine verwandte Art, die man eben zur Purpurherstellung tatsächlich verwendet hatte. Der hat das wieder so herausgefunden, welche Tierart damit genau gemeint ist. Fabius Columna um 1616 schreibt, Murex trunculus wurde im Altertum für das Färben verwendet. Er hat also genau diese spezielle Schnecke für den blauen Purpur, die dafür ideal war, hat er wieder mit Namen identifizieren können. William Cole, 1681, schreibt, dass die farblose Flüssigkeit der hypobranchialen Drüse, das ist eben ein ganz kleiner Bereich im Verdauungstrakt der Purpurschnecken. Und dort hat man effektiv diese farblose Flüssigkeit für die Farbe gewonnen. Er sagt also, die farblose Flüssigkeit der hypobranchialen Drüse von Purpura lapillus, wieder eine andere Purpurschneckenart, an der Küste Englands, hat sich in Rot verwandelt, nachdem sie dem Licht ausgesetzt war. Hat also das wieder entdeckt, dass es auf diese Art funktionieren müsste. Aber es dauerte, bis der französische Zoologe Henri de Lacaze-Duthier, er lebte 1821 bis 1901, er stammte aus dieser Ortschaft Montbeuzat in Frankreich, man sieht das hier auf dem Bild, er entdeckte 3 Farbe produzierende Schnecken im Mittelmeer. Nämlich Murex brandaris, Murex trunculus, für den blauen Purpur, und Thais hemastoma. Und das ging so, er war also als Wissenschaftler unterwegs mit dem Schiff, ging auf die Balearen und hat dort einen Fischer beobachtet, wie er auf seinem Hemd eine Schnecke aus dem Mittelmeer zerdrückte, und das war zuerst so gelblich, und nach einer Weile wurde das wunderschönes Rot. Und das war dann der Anlass für seine Forschungen, um ganz genau diese Schneckenarten wieder zu identifizieren. Er wurde dann in Frankreich für seine Entdeckungsarbeit hoch geehrt und schließlich bekam er sogar eine Professur an der Uni Paris. Also das war diese Entdeckung war 1858, wo er als Wissenschaftler das so klargestellt hatte. 1884 hat man archäologische Entdeckungen gemacht in Sidon. Und zwar hat man gigantische Abfallhaufen gefunden mit Murex trunculus in Sidon aus der Antike. Was machen diese Riesenhaufen von Schnecken? Das müssen offensichtlich Überreste sein der Industrieverarbeitung aus der Vergangenheit, aus der Antike. Und was auch auffiel, wenn man diese Schnecken betrachtete, die waren überall ein bisschen zerstört. Und zwar genau an der Stelle war die Schale zerstört, wo man die hypobrachiale Drüse findet, aus der man eben jeweils ein paar Tropfen gewinnen kann. Und in der Nähe dieser Fundstelle hat man weitere Riesenhaufen gefunden mit Murex brandaris und Thais hemastoma. Also genau diese drei Arten, die schon Lacaze Duthier entdeckt hatte als Biologe. Und da haben wir eine archäologische Bestätigung, dass man da wirklich auf der richtigen Spur war. Also, wie gesagt, Murex trunculus in Sidon, der erste Fund, das ist ja typisch für, ideal für blauen Purpur. Und eben weitere Fundstellen mit Murex brandaris und Thais hemastoma, die sind ideal für roten Purpur. Und nun muss ich eine sehr bewegende Geschichte ein bisschen erzählen von dem Rabbi Gershon Hanoch Leiner. Das war ein Rabbi im 19. Jahrhundert aus einer ganz berühmten Rabbinerdynastie in Polen. Hier sieht man das Städtchen Regin, die Hauptstraße davon in Polen. Da waren die Ultraorthodoxen, die mit den schwarzen Gewändern, langen Schläfenlocken zu Hause. Und Rabbi Gershon Hanoch Leiner war also einer der großen Rabbiner unter den chassidischen Juden. Aber dieser Mann interessierte sich nicht nur für Talmudstudien und Bibelstudien, sondern er war sehr forschungsinteressiert. In verschiedenen Bereichen, in Pharmakologie hat er sich da hineingelesen, hineingearbeitet, in Chemie und so weiter. Und er hat da in Europa herumgereist, um endlich auf die Spur zu kommen, wie könnten wir wieder Techelet für unsere Tzitziot haben. Die blaue Farbe für unsere Quasten. Und schließlich kam er zur Überzeugung, das Tier, das ja im Talmud genannt wird Chilazon, und niemand wusste mehr, was ist das für ein Tier? Der Talmud erklärt, das ist ein Tier aus dem Meer. Und seine Farbe ist wie das Meer. Aber niemand wusste, was ist Chilazon? Und er hat sich gesagt, Chilazon, das ist dieses Tier. Das ist der Kuttelfisch. Lateinisch Sepia officinalis. Und er hat sich also da eingesetzt, um die blaue Farbe mit diesem Kuttelfisch wiederherzustellen, in einem ganz komplizierten Verfahren, wo er übrigens bei der Herstellung auch Eisen da einbringen musste. Und schließlich kam blaue Farbe heraus. Und da hat er dann, diese Entdeckung gelang ihm 1888. Ein Jahr später, 1889, hat er 10.000 Set für solche Tzitziot mit blauem Purpur hergestellt. Für 10.000 seiner Jünger, seiner Nachfolger. Und hat die am Chanukka-Fest verteilt. Aber die meisten großen orthodoxen Rabbiner waren Gegenleiner und sagten, das ist ein Irrtum, das stimmt nicht. Das war so eine sehr, sehr emotionale Sache. Und tatsächlich, wir werden gleich noch sehen, konnte man später feststellen, das war ein totaler Flop. Denn der Kuttelfisch gibt wirklich nichts her für die blaue Farbe, sondern die blaue Farbe, die Rabbi Leiner produziert hatte, die kam von chemischen Stoff, den er bei der Verarbeitung dazufügte. War also metallischen Ursprungs sogar, hat nichts mal zu tun mit etwas Organischem. Aber da bekommt man etwas von dieser Not mit. Wir können nicht mehr dieses Gebot erfüllen. Wir haben nur noch Weiß, wie das im Midrash Tanchuma geschrieben ist. 1909 ist wieder ein wichtiger weiterer Schritt. Paul Friedländer, dieser deutsche Chemiker, ihm gelingt es zum ersten Mal genau chemisch zu analysieren, was ist diese Purpurfarbe. Und er hat den roten Purpur identifizieren können mit Dibromindigo. C16H8Brom2, Stickstoff 2, Sauerstoff 2, O2. Ja? Das war auch schon wieder ein Schritt weiter. Und nun muss ich noch erwähnen, Yitzchak Halevi Herzog. Das ist ein Rabbiner aus England. Er wuchs in Leeds auf und war ein Wunderkind. Also der fiel schon auf mit 10 Jahren, der hatte eine unglaubliche Gelehrsamkeit. Und mit 20 wurde er quasi als Wunder angesehen, als einer der größten Talmudgelehrten der Welt. Unwahrscheinlich intelligent. Und dann wollte er auch noch Naturwissenschaften studieren, ging nach Frankreich und hat dann schließlich eine Doktorarbeit geschrieben in Chemie. Und das war eine Widerlegung von Leiner. Er hat ganz klar zeigen können, das war ein völliger Irrtum, wie ich das bereits erklärt habe. Und in dieser Doktorarbeit sagt er, Murex trunculus, das ist die Quelle für den blauen Purpur. Aber er hatte ein Problem in seiner Doktorarbeit. Es gab nicht richtig blau. Es war eben ein Rot. Aber mit all seinen Quellenforschungen kam er dazu, Chilazon aus dem Talmud, das ist diese Schnecke. Und wieso heißt es übrigens dort, sie sieht aus wie das Meer? Ist ja eine ganz mühsame Arbeit, um diese Schnecken durch Tauchgänge aus dem Mittelmeer zu holen. Und das Problem ist dann, die sind so an den Felsen, in der Meerestiefe sind die festgemacht und die sehen, wenn man hintaucht, genau gleich aus wie der Fels. Also die unterscheiden zu können von dem Fels ist ganz schwierig. Das ist schon eine Schwierigkeit und dann, dass man sie überhaupt aus dem Meer holt. Eben dann, da muss man wirklich also tauchen können. Ja, das war eben das Problem. Aber ich muss noch sagen, dieser Yitzchak Halevi Herzog ist noch aus einem weiteren Grund interessant. Später ging er nach Israel. Und als dort der Oberrabbiner unter der britischen Mandatsherrschaft in Palästina starb, haben viele dafür votiert, wir möchten, dass Herzog Nachfolger wird und Oberrabbiner wird. Und da haben die Ultraorthodoxen dagegen protestiert in Massen. Wir wollen keinen Rabbi, der Doktor ist. Ja, die wollten also klare Trennung, das hat mit uns nichts zu tun. Wir wollen keinen Wissenschaftler, der Rabbi ist. Aber er hatte so starke Unterstützung und wurde schließlich Oberrabbiner. Und dann ab der Staatsgründung 1948 wurde er Oberrabbiner, der erste Oberrabbiner von Israel bis zu seinem Tod 1959. Aber er hat das nicht mehr erlebt, was danach kam. Professor Otto Elsner vom Schenker College of Fibers in Israel und Ehud Spanier von der Universität Haifa, die haben Forschung gemacht mit Purpurherstellung. Und dann kam es zu einer Zufallsentdeckung. Da wurde eine Experimentvorrichtung stehen gelassen. Und zwar im Sonnenlicht. Und als man zurückkam, war das plötzlich kein roter Purpur mehr, sondern blauer Purpur. Unter der Lichteinwirkung wurde eben das Dibrom-Indigo durch eine Redoxreaktion zu Indigo verwandelt. Und dann war das dieses schöne Blau. Also das Problem ist damit mit dem Brom 2. Dann gibt es roten Purpur. Und mit der Redoxreaktion wurde das Molekül so verändert, sieht man ja hier in der Darstellung, da ist ein Bromatom angehängt und da wieder ein Bromatom. Und das gibt dann eben den roten Purpur und durch die Redoxreaktion wird das Molekül geändert und dann gibt es blauen Purpur. Und damit war eben Herzog bestätigt. Er war absolut richtig damals mit seiner Doktorarbeit 1913. Nur hat er einfach diesen Punkt nicht gewusst, man muss da noch das Licht einwirken lassen beim Prozess und dann kann man den blauen Purpur kriegen. Die Geschichte geht weiter mit Rabbi Eliyahu Tafker. 1985 schrieb er ein Buch über den blauen Purpur und er war schließlich der Erste, der aufgrund all dieser Vorarbeiten den Färbprozess jetzt für die Praxis umsetzte und mit der Chelet wieder rituell für die Tzitzit diese Farbe einsetzte. Und darum habe ich hier so ein Exemplar. Ich habe das vor kurzem gekauft im Mechon HaMikdash in Jerusalem. Übrigens, diese Quaste, die hat mich 210 Shekel gekostet. Also so gehe ich normalerweise mit dem Geld nicht um. Für ein paar Fäden, ja. Also fast 60 Franken. Ja. Aber er hat das also wieder so verwendet und das war 1985 und das hat dazu geführt, dass man 1993 eine Organisation gründete mit dem Namen Petil de Chelet. Also da geht es um diese blauen Purpurfäden. Eine Organisation, wo der Name gerade Programm ist. Und diese Organisation macht heute also Produktion und Verbreitung von Quasten mit der Chelet. Und sie betreiben auch Forschung auf diesem Gebiet und geben Bücher heraus und machen auch pädagogische Anlässe, um drum und dran davon zu erklären. Man kann auch Ausflüge mit ihnen machen, um solche alten Fundstellen aus der Archäologie in Israel zu besuchen, wo man in biblischer Zeit eben die Chelet und Argaman hergestellt hat. Nun, genau in unserer Zeit wird also wieder klar, was dieses Blau war. Und darum, heute ist es also für orthodoxe Juden wieder möglich, die richtigen Tzitzit zu tragen. Und der dritte Tempel, das ist ja eine Sehnsucht von bereits 2000 Jahren. Der zweite Tempel wurde im Jahr 70 zerstört und Gott erlaubte nie mehr einen Wiederaufbau. Um dem Volk Israel und aller Welt zu zeigen, das eine wahre Opfer, das uns wirklich mit Gott versöhnt, das ist durch den Messias, den Herrn Jesus, am Kreuz dargebracht worden. Dort bekommen wir Vergebung. All die Tieropfer waren nur symbolische Hinweise auf ihn. Und trotzdem sagt die Bibel, in der Endzeit wird der dritte Tempel wieder gebaut werden. Und wer das nach 2000 Jahren nicht gemerkt hat, wo das wahre Opfer ist, der merkt das auch nach 4000 Jahren nicht. Aber im Judentum hat man jeden Tag durch all die Jahrhunderte hindurch gebetet, Yehi Rezon Lefanecha, möge es dein guter Wille sein, Herr, unser Gott, König der Welt, dass der Tempel wieder gebaut wird in unseren Tagen in Eile. Aber eben, es war ja so vieles nicht klar. Man wusste nicht mehr, wie muss man die Tempelgeräte herstellen. Man wusste nicht, wie man blauen und roten Purpur herstellt. Und so weiter. Wie soll man einen Tempel bauen, wenn so viele Dinge gar nicht klar sind? Aber eben 1967, mit dem Sechstagekrieg, kam Israel wieder zum Tempelberg zurück. Nach fast 2000 Jahren Unterbruch. Man hatte Jordanien gewarnt vor dem Sechstagekrieg, wenn Jordanien eine dritte Front gegen Israel eröffnen würde, zusammen mit Ägypten und Syrien. Und diese Fronten hatten ja das Ziel, die Vernichtung Israels. Dann würde das schwere Konsequenzen haben für Jordanien. Und König Hussein hat damals die dritte Front trotzdem eröffnet. Und die Antwort war die Eroberung des Tempelberges in Ostjerusalem. Die Mauer der Jordanier, die Jerusalem teilte, wurde abgebrochen, die Stadt wieder vereinigt. Das jüdische Volk kehrte zum Tempel zurück. Und hier sieht man Israel Ariel, ein sehr bekannter Rabbiner in Israel. Der war damals 1967 Soldat, mit dabei bei der Eroberung des Tempelberges. Er gehörte zu diesem Fallschirmspringer-Trupp, der den Auftrag hatte, vom Skopusberg, von der Exklave hier kommend, die Altstadt zu erobern. Und das hat ihn so geprägt, dass er in der Folge das Tempelinstitut in Ostjerusalem, das Mechon HaMikdash, gegründet hat, wo man in jahrelanger Forschungsarbeit eben wieder herausgefunden hat, wie man die Tempelgeräte für den dritten Tempel herstellen muss. Hier sieht man den ersten goldenen Leuchter für den Tempel, den Israel jetzt wieder hat, seit dem Jahr 70 nach Christus. Das ist kein Modell, der ist hier bereit, um dann im dritten Tempel verwendet zu werden. Und man hat viele, viele andere Tempelgeräte, hat man wiederhergestellt. Jetzt auch den Brandopferaltar hat man bereitgestellt. Ich habe ihn gesehen. Die Steine liegen bereit auf dem Nachbarhügel. Sobald der Tempelplatz irgendwie frei wird, kann man die Steine rüber transportieren und gleich mit dem Opfern beginnen, im Prinzip. Und eben genau in dieser Zeit hat man auch diese alten Farben für die Kleider der Priester, denn die Priester müssen ja an ihrem Gürtel müssen sie roten und blauen Purpur haben. Und der hohe Priester muss ja das ganze Gewand haben, der Scheidevorhang muss wieder alle vier Farben haben. Alles ist bereit. Und die Bibel spricht tatsächlich für die Endzeit von einem Tempel, der in Jerusalem wieder stehen wird. In Offenbarung 11, Vers 1 wird er so beschrieben. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stabe gegeben und gesagt, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Es geht um den Tempel auf Erden in Jerusalem. Und viele andere Stellen, wie Joel 1 und 2, Daniel 9 und so weiter, sprechen von diesem künftigen dritten Tempel. Auch 2 Thessalonicher 2 und so weiter und so fort. Nicht wahr? Es gab ja die 69 Jahrwochen in der Prophetie von Daniel. Das wird ja auch das Thema sein, unter anderem heute Nachmittag. Das war diese Zeitspanne von 69 mal 7 prophetischen Jahren, vom Erlass, Jerusalem wieder aufzubauen unter Nehemia 445 vor Christus bis zum Kommen des Herrn Jesus als Fürst im Jahr 32 nach Christus an Palmsonntag. Prophetische Jahre sind Jahre zu 360 Tagen und darum ergibt das zusammen eben 173.880 Tage. Und Daniel 9 sagt, nach dieser Zeit soll aber der Messias ermordet werden und nachher die Stadt und der Tempel verwüstet werden. Und dann würde es lange dauern bis in die Endzeit. Und erst dann wird noch die letzte Jahrwoche von 7 Jahren kommen. Die wird zweigeteilt sein in 3,5 Jahren und nochmals 3,5 Jahren. Und genau da in der Mitte wird nach Daniel 9 und Daniel 12 der Tempel in Jerusalem entweiht und geschändet werden. Durch den Antichristen. Und dann kommt die große Drangsal und nach diesen 7 Jahren kommt der Herr Jesus als König aller Welt zurück. Ja, aber da gibt es also eine Zwischenzeit zwischendrin. Und das ist genau die Zeit, die Gott nach dem Neuen Testament eingesetzt hat, um die Gemeinde, das himmlische Volk Gottes, Wirklichkeit werden zu lassen. Die prophetischen Jahre Israels, des irdischen Volkes, stoppten an Palmsonntag. Dann kam die Kreuzigung und 50 Tage später nach der Auferstehung, Kreuzigung, die Auferstehung, und dann 50 Tage danach kam Pfingsten, da wurde die Gemeinde gegründet. Der Heilige Geist kam auf die Erde. Genau zwischen diese 69. und 70. Jahrwoche hinein. Der Tempel bestand noch bis ins Jahr 70. Da gab es so eine Übergangszeit, nicht wahr? Aber die Jahrwochen haben bereits gestoppt. Und die Gemeinde soll hier auf Erden sein, als ein himmlisches Volk, und wartet, bis Jesus Christus vom Himmel her kommen wird, um all diese Himmelsbürger bei der Entrückung in die Herrlichkeit zu führen. Nun, das wird sein, bevor die Zeit mit Israel wieder beginnt zu ticken. Genauso wie die Zeit gestoppt hat vor Pfingsten, wird die Zeit wieder ticken, nachdem Pfingsten umgekehrt ist. Der Geist, der in der Gemeinde wohnt, und die Gemeinde werden in den Himmel gehen. Das ist die Umkehrung von Pfingsten. So wie der Heilige Geist gekommen war, wird er wieder gehen mit der Gemeinde. Der Geist und die Braut sagen, komm, sagt Offenbarung 22. Und dann werden sie gehen. Aber dann muss natürlich alles schon bereit sein für den dritten Tempel. Und darum erleben wir in dieser Übergangszeit, wie das alles schon vorbereitet wird und wie auch zur richtigen Zeit, das ist nur ein kleiner Ausschnitt daraus, die Farben der Chelet und Argaman wieder neu gebrauchsfertig entdeckt worden sind. Hier ein bisschen Literatur und auch Internethinweise, wo man weiteres erfährt über diese Farben. Ja, ich bin gewohnt, zu lange zu machen bei meinen Vorträgen, aber das kann schon mal vorkommen, dass es schneller geht. Und jetzt hätten wir einfach Zeit noch für einige Fragen. Und das beginnt ja gleich schon hier. Ja? Es war ja eigentlich so, dass Gott für ganz Israel eine Verheißung gab, wenn sie treu sind, wird er ihnen auch Gelingen geben in ihrer irdischen Arbeit. Also im Prinzip war von Gottes Seite dafür gesorgt, wer treu war, konnte auch mit Erfolg im Geschäft rechnen. Man lese nur 5. Mose 28, 1 bis 14. Und es ist nun ganz wichtig, dass man das eben richtig versteht. Das ist eine Verheißung für das irdische Volk Gottes. Die hatten irdische Segnungen. Aber wehe, wer diese Verheißungen auf die Gemeinde überträgt, der irrt vollkommen. Denn die Gemeinde ist nicht Gottes irdisches Volk, sondern Gottes himmlisches Volk und hat wesentlich himmlische Verheißungen. Und darum lesen wir auch in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wir haben himmlische Segnungen. Aber Israel hatte irdische Segnungen, also im Prinzip hätte das so möglich sein müssen. Aber wir sehen, es gab halt trotzdem Verarmung in Israel. Und dann musste man eben für diese Sache Prioritäten setzen. Das ist ja auch heute so. Nicht alle schwimmen im Geld. Also meine, was bei uns eben an Wohlstand ist, das ist ja einzigartig in der ganzen Weltgeschichte. Das hat es ja noch nie gegeben. Und dass selbst die, die eigentlich arm sein sollten in unserer Gesellschaft, dass die immer noch so viel Geld bekommen. Aber trotzdem hört man, ja, es geht nicht, ich habe da zu wenig und so weiter. Aber es ist auch immer eine Frage der Prioritätensetzung. Nicht wahr? Wenn man sich gewissen Luxus einspart, ist manchmal ganz erstaunlich, was dann plötzlich doch noch auf der Seite ist. Und man muss sich halt auch immer wieder fragen, brauche ich das wirklich? Und so war das für die Israeliten, die mussten sich auch überlegen, also das ist jetzt wichtiger. Das soll mich jeden Tag daran erinnern, auf das Wort Gottes zu hören und dem Wort Gottes wirklich volle göttliche Autorität auch im praktischen Leben zuzuschreiben. Weitere Fragen? Ja? Also, ist es einfach, diese Muscheln zu finden, oder muss man tief graben? Also, nochmals, es sind übrigens keine Muscheln, sondern Schnecken. Ja, nur eine Kleinigkeit, ja. Schnecken, und die sind also in den Meerestiefen. Man findet sie eben an verschiedensten Orten im gesamten Mittelmeerraum. Auch in Nordafrika kann man sie finden, sogar bis nach Spanien. Aber eben eine besonders günstige Stelle war genau Nordisrael ab Haifa hinauf bis in den Libanon, nach Tyrus und Sidon. Aber man muss tauchen. Und es ist sehr schwierig, die zu finden, weil sie eben mit dem grünen Gewächs über den Felsen sind die fast nicht zu unterscheiden von Felsen. Also wenn man schon mal tauchen kann, dann ist das eines, aber dass man die dann auch noch findet, ist noch das andere. Also das ist auch schon mal ein Grund, warum das so wertvoll ist, und dann die ganze Verarbeitung, die ist ja eben unheimlich kompliziert und aufwendig. Ja, bitte, eine andere Frage? Ja, also es ist nicht speziell, dass man die züchtet, sondern meines Wissens, sondern dass man eben nach denen taucht. Und man kann da auch Tauchgänge mitmachen, um das wirklich vor Ort zu erleben, wie man die rausholt. Wäre mir so nicht bewusst, aber eben, man holt die aus dem Mittelmeer. Also wie hat man die gefunden, bevor man tauchen konnte oder Einrichtungen hatte? Ja, man konnte schon immer tauchen. Nicht alle, aber man denke nur an die Perlentaucher in Indien. Die gehen runter in Tiefen ohne Taucherausrüstung. Gut, was die machen, das ist ja völlig verrückt. Denn die schaffen es, je nachdem, bis über 3 Minuten Luft anzuhalten. Und normalerweise, wir haben ja gelernt, nach 3 Minuten ist man tot, ohne Sauerstoff. Aber die haben dann als Folge Hirnschädigungen. Aber man muss ja nicht mehr als 3 Minuten runter, um die zu holen. Aber es ist aufwendig, ja. Ja, ja, es gibt so einen Hinweis im Talmud, dass die so quasi einmal in 70 Jahren kommen. Das war also irgendwie ein Erfahrungswert, dass so einmal in einem Menschenalter eine ganz besondere Masse gibt von Purpurschnecken. Ja, ja gut, also der Gebetsschal hier mit Blau, das ist eine Möglichkeit, den so zu machen. Es gibt ja auch andere, die sehen ein bisschen anders aus. Aber dieses Blau auf dem Gebetsschal, das muss nicht Techelet sein. Also das ist auch kein Techelet. Und dieser Gebetsschal ist noch quasi der traditionelle mit den Quasten, die wirklich nur weiß sind, ohne Techelet. Jetzt habe ich hier ein Beispiel von Techelet. Also das sind ein paar Fäden. Ja, und die müssen aus blauem Purpur sein. Übrigens, das israelische Wappen, das ist die Darstellung eines Gebetsschals. Plus David Stern. David Stern ist ja eigentlich biblisch gesehen ein Symbol des Messias. In 4. Mose 24, Vers 17 sagt Bileam: Ich sehe einen Stern aus Jakob und ein Zepter, das sich erhebt aus Israel. Das war ein Hinweis auf den Messias. Wenn er kommt, wird dieser Stern aufgehen. Und in der Synagoge von Kapernaum, bei der antiken Synagoge aus dem 3., 4. Jahrhundert, dort findet man ja auch diese Symboldarstellungen von einem Davidstern schon. Und also lange vor Freimaurerei und so weiter. Ja. Und das ist also auf dem Wappen von Israel, Gebetsschal plus dieser Stern, der eigentlich auf den Messias hinweist. Yasser Arafat hat das allerdings anders gedeutet. Er hat gesagt, das sind die zwei Flüsse, der Nil und der Euphrat. Und das sagt uns schon mal klar, was die Israelis alles wollen. Ja, da vorne war noch zuerst eine Frage. Also ich wiederhole die Frage für die Aufnahme. Abraham wurde von Gott verheißen, Segen für seinen Samen. Und zwar, der Same sollte sein wie der Sand am Meer und wie die Sterne des Himmels. Und in Jeremia 33 wird mit ganz ähnlichen Worten das gesagt von den Nachkommen des Hauses Davids und auch aus dem Stamm Levi. Und dann wurde noch gefragt, eben, es wurde ja manchmal gesagt, wie am Sand am Meer, das sind die Nachkommen Israels, und wie die Sterne des Himmels, das wäre das himmlische Volk, die Gemeinde. Also eigentlich sind es zwei Fragen, nicht wahr? Zuerst bezüglich himmlisches Volk. Nun, Gott macht einfach zwei Vergleiche Abraham gegenüber, um zu sagen, die Nachkommenschaft, die von dir abstammen wird, die wird unzählbar sein. Und das war ja für Abraham etwas Unfassliches. Er hatte ja kein Kind bekommen bis zum Auszug aus Ur in Chaldäa. Es wird ja gesagt in 1. Mose 11, Sarah war unfruchtbar. Er war damals in Ur in Chaldäa ein Götzendiener. Das sagt uns Josua 24 ausdrücklich. Und der wichtigste Gott von Ur war der Mondgott, Nanna. Und die Sumer sagten von Nanna, er mache Menschen und Vieh zahlreich. Aber er hat vollkommen versagt. Und wir verstehen das gut. Nicht erst seitdem die Amerikaner 1969 auf dem Mond waren, wissen wir, dass der Mond ein toter Stein ist, kein Gott. Also sie war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und dann erschien der wahre Gott und verheißt Abraham in 1. Mose 12, 1-3, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Also unfasslich. Abraham glaubte Gott und zog aus, ging ins Land Kanaan, aber in den weiteren 25 Jahren hatte er immer noch kein Kind. Wo ist jetzt die Verheißung? Ja, kein Unterschied zu früher. Und schließlich kam Isaak. Ein Kind. Aber Gott sagt, deine Nachkommenschaft wird unzählbar sein. Und zwei Vergleiche, der Sand am Meer kann nicht gezählt werden. Und die Sterne des Himmels können nicht gezählt werden. Also das will Gott damit grundsätzlich sagen. Jetzt im Nachhinein, mit dem Licht des Neuen Testaments, da wird uns ja klar gemacht, dass die Nachkommen Abrahams, das sind die wirklich biologisch von Abraham über, die Segenslinie geht übrigens über Isaak und Jakob, dass aus dieser Linie ist das Volk Israel gekommen und niemand kann je ermitteln, wie viele Israeliten es je gegeben hat, als Nachkommen von Abraham. So hat sich das erfüllt. Aber jetzt mit dem Licht des Neuen Testaments, da wird uns gezeigt, dass alle die an den Messias Jesus Christus glauben, mit ihm eins gemacht sind. Und damit sind alle Gläubigen der Gemeinde, auch aus den anderen Völkern, sind durch Christus in diese Linie hineingesetzt. Und der Segen Abrahams kommt über diese Linie auf das himmlische Volk Gottes. Und im Nachhinein können wir sagen, ja, und man hat wirklich den Vergleich mit dem Sand am Meer, irdisch, und wie die Sterne des Himmels, himmlisch. Also im Nachhinein können wir in diesen zwei Vergleichen noch eine tiefere Bedeutung erkennen, weil Gott wirklich eben eine irdische Nachkommenschaft und eine himmlische Nachkommenschaft für Abraham unterscheidet. Und nun gibt es diese Verheißung auch für das Haus Levi und für das Haus Davids. Und effektiv, niemand kann je ermitteln, wie viele Nachkommen gekommen sind aus dem Stamm Levi. Und viele wissen das auch gar nicht, dass sie aus dem Stamm Levi sind. Ja? Aber Leute, die heißen in Europa Fürst, Furst, First, das ist zum Beispiel ein typischer Name für Leute, die aus dem Stamm Levi abstammen. Nicht nur die Levi, Levin, Levi und so weiter heißen. Also, aber niemand kann je ermitteln, wer alles aus dieser Linie kommt. Es ist unzählbar und das gilt auch für das Haus Davids. Und auch da wieder macht Gott diese zwei Vergleiche, wie der Sand am Meer und wie die Sterne des Himmels. Interessant ist noch Folgendes, dass eine Schätzungsermittlung der Zahl der Sandkörner an allen Meeresstränden der Welt bringt einen auf etwa 10 hoch 22. Eine 1 mit 22 Nullen. Und es gibt auch eine Schätzung der Sterne im bisher erforschten Weltall. Man hat ja so gewisse Räume im Weltall ausgezählt mit Galaxien und dann eine Hochrechnung gemacht für das ganze Weltall. Und da kommt man auf 100 Milliarden Galaxien. Und die Schätzung ist, dass durchschnittlich eine Galaxie 100 Milliarden Sterne hat. Also 100 Milliarden mal 100 Milliarden, 10 hoch 11 mal 10 hoch 11 gibt 10 hoch 22. Aber es gibt auch Schätzungen, die noch höher sind. Aber interessant ist, dass mindestens diese Schätzungen für die Sandkörner und für die Sterne nach einer vernünftigen Überlegung so in eine gleiche Größenordnung fallen. Aber das muss nicht sein. Es geht einfach darum zu zeigen, unzählbar. Ja, da hinten war noch eine Frage. Also, ich wiederhole die Frage. Viele Tempelgeräte sind wiederhergestellt. Aber das Problem, es gibt ja noch die El-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg. Wenn der dritte Tempel gebaut wird, muss die ja irgendwie weg. Und geht das ohne kriegerische Maßnahme? Nun, es ist so. Die El-Aqsa-Moschee besetzt den Tempelplatz teilweise im Süden. Allerdings ist es so, dass der eigentlich heilige Bereich des Tempelplatzes, ein Quadrat von 500 mal 500 Ellen, ist gerade außerhalb der El-Aqsa-Moschee. Aber in diesem Quadrat drin, der Fels, der der natürliche Berggipfel des Berges Zions ist, oder Moria, das war der Ort, wo das Allerheiligste war. Und dieser Fels wird ja heute besetzt durch den Felsendom. Also der Felsendom muss 100% weg für den dritten Tempel. Und jetzt die Frage, wie geht das? Die Bibel sagt nirgends etwas zu dem, wie es geht. Sondern sie sagt einfach, dort wird in der Endzeit ein dritter Tempel stehen. Und manche haben gedacht, ja, vielleicht eine Hamas-Rakete zerstört die Moschee. Oder im Golfkrieg 1991 hat man gesagt, ja, vielleicht eine Scud-Rakete von Saddam Hussein trifft den Felsendom. Aber damit wäre das Problem gar nicht gelöst, denn für die Muslime ist der Fels das Heiligste. Heiliger als die Moschee. Also die geben den Felsen auch nicht her, wenn die Moschee kaputt ist. Da kann man nicht einfach etwas Neues bauen. Das ist genauso, wenn jemand unter uns ein Einfamilienhaus besitzt und dann geht das aus einem Grund kaputt, sagen wir durch ein Erdbeben, und dann darf nicht der Nachbar plötzlich seinen Block dorthin stellen, ja? Seinen Häuserblock dahin bauen. Nein, er gehört ja immer noch, das Terrain. Und das ist das Problem. Jetzt, wie war das mit dem Tempelberg in Jeremia? Wurde ja ganz klar gesagt, sie werden mit Jubel zurückkehren zum Berg Zion. Aber bis 1967 war der Berg Zion in Ostjerusalem ausgeschlossen, durch die Mauer abgetrennt. Und dann kam der zweite Versuch der arabischen Welt, Israel auszurotten. Und das hat Israel die Legitimierung gegeben und jetzt erobern wir den Tempelberg als Antwort darauf. Und seither ist er in israelischer Hand. Also analog wäre das denkbar als vernünftiges Szenario. Aus der muslimischen Welt kommt wieder eine Bedrohung auf Israel der Totalauslöschung. Und das könnte die Reaktion auslösen. Und jetzt machen wir die Moschee weg. Wir haben das nicht gemacht seit 1967 und wir wollten einen Kompromiss finden. Aber jetzt versucht man uns wieder auszurotten. Jetzt nehmen wir das. Und ein solcher Stärkeerweis wirkt in der islamischen Welt immer lähmend. Es gibt also zuerst mal sofort Ruhe. Wenn man Schwäche zeigt, dann ist das eine Ermutigung, um angriffig zu werden. Sobald Israel Stärke zeigt, gibt es Ruhe, aber nicht für lange. Und es ist so, dass effektiv in der großen Drangsal wird ja dieser Angriff kommen von Norden. Israel wird von Norden her überrannt werden. Und Psalm 83 sagt, diese Armee sagt, lasst uns die Wohnungen Gottes erobern. Also die große Drangsal wird der Versuch sein, den Tempelberg wieder islamisch zurückzuerobern. Aber dazu mehr heute Nachmittag. Wir haben noch 2 Minuten. Ja, da drüben. Ganz genau. Also einfach nochmals die Wiederholung, dass bei Murex Trunculus diese paar Tröpfchen aus der hypobranchialen Drüse, die sind zuerst farblos und dann wird das roter Purpur. Und wenn man diesen roten Purpur im frühen Herstellungsvorgang, nicht mehr später, im frühen Herstellungsvorgang dem Sonnenlicht aussetzt, dann gibt es eine Redoxreaktion und dann wird aus Dibrom Indigo, Indigo, blau. Ja, jetzt hat es gerade noch Platz für eine kurze Frage. Ja, da hinten. Ja, es ist eben so. Rot. Schau mal auf Wikipedia unter Rot. Dann sieht man dort, Rot ist ein sehr weiter Begriff und kann also von einem leuchtenden Scharlach hinübergehen bis ins Violette. Und dazwischen findet man die ganz ausgesprochen typischen Farbtöne Purpur und dann eben Indigo, dieses Himmelblau. Und es ist so, dass es sogar bei der Herstellung von Purpur gibt es unterschiedliche Töne, die man bekommt. Und eben die herkömmliche Bezeichnung roter Purpur ist also eben ein rötlich, das sogar eher ins Violette hineingeht. Ja. Aber das ist ein Problem in allen Sprachen. Wie soll man die Farben bezeichnen? Es gibt Sprachen, die haben ganz wenige Wörter für Farbenbezeichnungen. Dann gibt es andere Sprachen, die sind ganz detailliert in Farbbezeichnungen. Und der Durchschnittsmensch bei uns, der ist jetzt auch nicht so ganz auf der Höhe, um all die Millionen von Farben, die man auf dem PC, auf dem Bildschirm anzeigen kann, zu benennen. Ja? In allen Abstufungen. Ja, dann sind wir am Ende für heute Morgen.